Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. BB. Zwei Buchstaben und das Bild dazu. Ein Schmollmund, blonde Haare, barfuß. Brigitte Bardot. Mit 22 Jahren war sie weltberühmt und wurde in wenigen Jahren eine Filmlegende und Filmikone. Und sie entwickelte sich im Laufe ihres Lebens zu einer widersprüchlichen Person der Zeitgeschichte. Mit 91 Jahren ist sie gestorben, gleich werden wir an sie erinnern. Dann blicken wir zurück auf das Musikjahr 2025 und wir hören vom Aktions- und Konzeptkünstler Christian Jankowski, wie ihn seine Kindheit geprägt hat, Rockmusik inklusive. Brigitte Bardot in dem Film Und immer lockt das Weib von 1956 spielt sie eine junge Frau, die selbstbewusst und ohne Schuldgefühle ihre sexuellen Bedürfnisse auslebt. Die Bilder des Films und die Forderung nach Selbstbestimmung, damit hat Brigitte Bardot Filmgeschichte geschrieben und den Zeitgeist maßgeblich mitgeprägt. Legendär ihr musikalischer Auftritt mit dem Lied, das Serge Gainsbourg 1967 für sie geschrieben hat, das gehauchte, geflüsterte, sanft gestöhnte Je t'aime.
Je t'aime, oh oui, je t'aime.
Moi non plus.
Oh mon amour, tu es la vague, moi l'île nue. Tu vas et tu viens.
Als Bardots Ehemann Gunter Sachs von der Aufnahme in einem Pariser Tonstudio erfuhr, war er alles andere als amüsiert. Die Aufnahme verschwand viele Jahre, wenn man so will, im Giftschrank. Brigitte Bardot, wir haben es in den Nachrichten gehört, im Alter von 91 Jahren ist sie gestorben. Ein Nachruf von Christian Berndt.
Brigitte Bardot polarisierte. Die Schauspielerin aus großbürgerlichen Verhältnissen wurde 1934 in Paris geboren. Glücklich war die Kindheit im strengen Elternhaus nicht, wie sie in ihren Memoiren offen beschrieb. Als junges Mädchen fühlte sie sich hässlich und dumm. Die Schwester wurde ihr vorgezogen. Trotzdem fotografierte man die 14-jährige Brigitte auf Anregung einer Freundin der Mutter für eine Modezeitschrift. Es folgten Fotos für das Magazin Elle, das machte die Filmwelt auf sie aufmerksam. Mit dem späteren Regisseur Roger Vadim begann die 15-jährige eine Affäre. 3 Jahre später heiratete sie ihn gegen den Willen der Eltern. Er wurde der entscheidende Förderer ihrer Karriere. 1952 gab sie ihr Filmdebüt. Der spektakuläre Durchbruch kam 4 Jahre später mit Vadims erstem Film Und immer lockt das Weib. In dem Film spielte Brigitte Bardot einen Teenager, der sich nicht um die Moralvorstellungen seiner Umgebung schert. Als lustvoll tanzender Wildfang mit blonder Mähne, der sich die Männer aussucht statt umgekehrt, verkörperte sie nicht nur im Film einen völlig neuen Frauentypus. Zur Premiere in Cannes erschien sie, damals unerhört, barfuß und in kurzen Hosen. Und immer lockt das Weib machte sie zum Weltstar, einem allerdings, der im Ausland beliebter war als in der Heimat. Brigitte Bardots Auftreten in Und immer lockt das Weib erscheint aus heutiger Sicht wie eine Vorwegnahme der 68er-Rebellion. Mit ihren wechselnden Liebschaften wirkte sie auch im Privatleben provozierend und dass sie ihren 1960 geborenen Sohn zu den Großeltern gab, galt vielen als verwerflich. Gleichzeitig bewies die Bardot ihr Können in Filmen bedeutender Regisseure wie Henri-Georges Clouseau und Jean-Luc Godard. Mit ihm drehte sie einen der besten Filme der 60er Jahre, Die Verachtung. Hier spielte sie an der Seite von Michel Piccoli eine Frau, die abrupt aufhört, ihren Ehemann, einen Filmregisseur, zu lieben, denn der will sie offenbar mit einem Produzenten verkuppeln, um seinen nächsten Film zu finanzieren. Mit dem Film gelang es ihr, endgültig als ernsthafte Schauspielerin anerkannt zu werden. Respekt verschaffte sie sich auch durch ihr Eintreten gegen die rechtsradikale UAS und mit Louis Malles Revolutionsgroteske Viva Maria wurde sie zur Ikone der 68er-Bewegung. Aber schon damals dachte sie ans Aufhören.
Ma vie ressemble à une grande prison.
Mein Leben ähnelt einem großen Gefängnis, einem angenehmen, aber es ist doch ein Gefängnis. Ich gehöre der Allgemeinheit. Ich bin gezwungen, mit heruntergelassenen Vorhängen zu leben, weil auf dem Dach gegenüber Teleobjektive angebracht sind.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés.
Mit der ihr eigenen Konsequenz beendete Brigitte Bardot 1973 mit 39 Jahren ihre Karriere und widmete sich nun leidenschaftlich dem Tierschutz. Gleichzeitig näherte sie sich der politischen Rechten an, wütete gegen Einwanderer und Muslime und wurde mehrmals wegen Volksverhetzung verurteilt. Ausgerechnet jene Schauspielerin, die entscheidend zum Sittenwandel in Frankreich beigetragen hatte, witterte nun überall Sittenverfall. Sie begann, die traditionellen Werte ihrer Jugendjahre zu predigen, obwohl sie über diese konservativ geprägte Zeit in ihren Memoiren so schonungslos berichtet hatte, über das lieblose Elternhaus, Selbstmordversuche und traumatische heimliche Abtreibungen. Diese Erfahrungen hatten früh ihren Trotz geweckt. Der machte sie in ihren Filmen großartig, im Privatleben irgendwann verbittert.
Christian Berndt über das Wirken von Brigitte Bardot. Jörg Taschmann, 1974 hat Brigitte Bardot ihre Filmkarriere beendet. Das war ja eine vergleichsweise kurze, aber sehr intensive, aufregende Karriere. In welcher Bandbreite hat sie sich denn mit ihren Rollen bewegt?
Naja, sie hat es schon immerhin geschafft, 45 Filme zu machen. Das ist gar nicht so wenig, wenn man sich bedenkt, dass sie eigentlich seit über 50 Jahren gar keinen mehr gemacht hat. Und natürlich war der Film, mit dem sie nun weltberühmt wurde und wirklich weltberühmt wurde, der auch schon im Nachruf erwähnte und ewig lockt das Weib, der übrigens einen fürchterlichen deutschen Titel hat, wie ich finde. Im französischen Original heißt er immerhin Et Dieu créa la femme und Gott schuf die Frau. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz anderer Titel. Und es ist übrigens wirklich ein ganz sehenswerter Film. Ich habe den erst vor wenigen Jahren das erste Mal gesehen. Allein dieser deutsche Titel, glaube ich, hat mich immer abgeschreckt. Und dass man sie immer nur mit diesem einen Film verbunden hat. Aber den kann man sich wirklich anschauen, weil sie da wirklich so eine selbstbewusste Frau eben verkörpert, die eben sich die Männer aussuchen kann und das eben auch tut. Und das hat sie ja auch im Leben getan. Und sie hat gerade Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre vielleicht ihre besten Filme gedreht. Also ich nenne jetzt nur mal so zwei, drei, die jetzt nicht so groß im Nachruf erwähnt worden sind, wie Die Verachtung von Godard natürlich oder Die Wahrheit von George Clouseau. Da gibt's noch den Film mit den Waffen einer Frau und Cat Malheur von 58, wo sie an der Seite von Jean Gamin eben auch wieder so eine junge Frau spielt, die in so eine Art Raubüberfall verwickelt ist, wo immer so nicht ganz klar ist, versucht sie sich jetzt diesen Mann einfach nur um den Finger zu wickeln, der sie dann verteidigen wird, dieser sehr viel ältere Mann. Und ich zitiere einfach mal François Truffaut, der in seiner Eigenschaft als Filmkritiker über diesen Film geschrieben hat: Wir kommen mit einer Mischung aus Abscheu und Bewunderung aus dem Kino, mit einem Gefühl der Zufriedenheit, das echt, aber unvollständig ist. Der Film ist zu 100% französisch, mit allen Tugenden und Lastern, die das mit sich bringt.
Nach ihrer Karriere wurde jetzt aus dem Filmstar eine widersprüchliche Figur, die ja oft angeeckt ist. Welche Entwicklung, Herr Taschmann, hat denn Brigitte Bardot gemacht?
Es ist wirklich widersprüchlich, weil sie kommt ja wirklich aus diesem ganz katholischen, großbürgerlichen Elternhaus. Sie hat sich dagegen aufgelehnt. Sie hat wie eine Bombe im französischen Kino eingeschlagen, wie man heute lesen konnte in den französischen Zeitungen. Und plötzlich, oder nicht plötzlich, und dann mit zunehmendem Alter wird sie genauso konservativ, sogar noch viel konservativer, als ihre Eltern je waren. Sogar rechtsradikal. Ihr vierter Mann ist ein enger Freund von Jean-Marie Le Pen, dem Gründer des Front National. Sie äußert sich wirklich auf widerliche Art und Weise gegen Muslime, gegen Männer, die homosexuell sind, nennt alle französischen Männer schwul und die Frauen sollen daran schuld sein. Sie hat das auch in einer sehr vulgären Sprache getan. Sie ist mehrere Male verurteilt worden, eigentlich wegen Verhetzung. Also das ist die andere Seite der Brigitte Bardot und das ist eben etwas, was man heute auch ganz stark in der französischen Presse lesen konnte, dass es so eigentlich zwei Bardots gab. Die, die wirklich so viel getan hat fürs Kino, die das Bild der französischen Frau so verändert hat, aber eben dann auch diese zweite Brigitte Bardot, die ja ursprünglich als Tierschützerin weit vor ihrer Zeit sich für Tiere engagiert hat, als das noch gar nicht modisch war. Aber aus dieser Liebe zu den Tieren erwuchs plötzlich so ein Hass gegen die Menschen. Und das ist eben vollkommen unverständlich, gehört aber eben auch zu ihr.
Die Meldung vom Tod von Brigitte Bardot kam am heutigen Vormittag. Es war also Zeit für die französische Öffentlichkeit, im Laufe des Tages darauf zu reagieren. Wie fallen denn die Reaktionen aus? Und Sie haben ja schon ein paar Stimmen aus den Zeitungen zitiert, Herr Taschmann.
Also ich habe ganz kurz in die französischen Hauptnachrichten um 20 Uhr reingeschaut, da ist sie natürlich Thema Nummer 1. Es gibt heute überall Spezialsendungen, auch Arte hat das Programm umgestellt, es gibt zwei Filme von ihr online zu sehen, morgen wird die Wahrheit gezeigt. Interessanterweise wird sie vor allen Dingen von Marine Le Pen eben sehr gelobt als eine außergewöhnliche Frau, die sich durch ihr Talent, ihren Mut, ihre Offenheit und ihre Schönheit auszeichnete und dann sagt sie noch, sie war unglaublich französisch, frei, unbeugsam und integer, aber auch Emmanuel Macron, der Staatspräsident, Ministerpräsident musste natürlich etwas zu der Bardot sagen und der liebt ihre Filme, ihre Stimme, ihren blendenden Ruhm und auch die französische Existenz und den universellen Glanz dieser Legende des Jahrhunderts. Also die politische Rechte, abgesehen jetzt mal von Macron, den man da jetzt nicht hundertprozentig dazuzählen kann, hat sie eben über den Klee gelobt. In Nizza will man irgendwie einer Straße oder einen Platz nach ihr benennen, während sich die politische Linke in Frankreich doch sehr, sehr zurückgehalten hat.
Wir sollten noch einen Dokumentarfilm über Brigitte Bardot erwähnen, der gerade im Dezember in die französischen Kinos angelaufen ist. Worum geht es in diesem Film?
Der Film wurde in Cannes gezeigt, da konnte ich ihn sehen. Er wurde übrigens auch am Strand gezeigt, also für alle. Da wurde so ein bisschen versucht, Bardot aus verschiedensten Blickwinkeln noch zu sehen. Und sie selber hat eben diese Premiere noch mit dem Handy live, mit sehr brüchiger Stimme, uns eine schöne Vorführung gewünscht. Was man da eben sehen konnte, war, dass sie zum Beispiel auch für Stella McCartney, die Modedesignerin, sehr, sehr wichtig als Modeikone war. Ansonsten ist dieser Film in Frankreich ein bisschen untergegangen, läuft kaum noch in den Kinos, hat jetzt nicht für so ein neues Bardot-Bild letztendlich gesorgt. Und ihr sehr zweifelhaftes Engagement wird dann ein bisschen, ja, es wird schon angerissen, aber das kommt da nicht so groß vor. Aber was der Film sehr stark zeigt, ist eben, wie sehr sie auch gelitten hat unter Paparazzi, unter tyrannischen Regisseuren wie Clouseau beispielsweise, den sie dann geohrfeigt hat, weil er sie so gequält hat am Set. Also sie hatte es wirklich nicht leicht als eine Frau, die ganz anders war im Kino. Und vielleicht erklärt das auch ein bisschen an diese Verbitterung, die am Ende ihres Lebens immer mehr zuvorkam.
Zum Tod von Brigitte Bardot war das Jörg Taschmann. Herr Taschmann, Dankeschön, guten Abend.
Tschüss.
Fazit:
Kunst und Kindheit.
In diesen Tagen fragen wir Künstlerinnen und Künstler nach ihrer Kindheit. Die frühen Jahre von uns allen sind ja enorm prägend für die folgenden Jahrzehnte. Das Elternhaus, die Schule, die Freunde, die Hobbys, die Erziehung oder allgemeiner gesagt die Sozialisation. Wie viel Fantasie und Kreativität werden in der Kindheit und Jugend freigesetzt oder auch gefördert? Wie viel Freiheit bekommt man oder wie viel muss man sich erkämpfen, wenn man denn das Temperament dazu hat? Heute will ich darüber mit Christian Jankowski sprechen. Der Konzept- und Aktionskünstler wurde 1968 in Göttingen geboren. Er umkreist in seinen Videoinstallationen und Inszenierungen von Rollenspielen das Beziehungsgeflecht zwischen Künstlern, den Kunstinstitutionen, den Medien, der Gesellschaft mit all den unterschiedlichen Machtverhältnissen, die in diesem Beziehungsgeflecht herrschen. Christian Jankowski ist Professor an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und jetzt am Telefon. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
1968 in der Universitätsstadt Göttingen geboren, also vielleicht eine naheliegende Frage. Waren Ihre Eltern 68er?
Ich würde sagen, nicht so ganz, obwohl wir mit vielen Lehrern zu tun hatten, auch und viele Leute im Freundeskreis waren, die dabei waren. Aber meine Eltern waren eher Beamte, würde ich sagen, die so ganz brav diesen Job gemacht haben, aber dann Auswege gesucht haben aus diesen Jobverhältnissen, wo dann andere Sachen wichtiger waren als Job. Also die haben sich natürlich für Kultur interessiert. Wir waren oft im Konzert, in Museen, aber das Allergrößte war eigentlich immer Urlaub, wegfahren, Wochenende gestalten, irgendwo anders hinreisen. Das hat meine Familie groß geprägt, weil wir da wirklich zusammenkamen. Wir waren viel auf Reisen zusammen, ja.
Also eine gewisse Neugierde, die Ihnen da auch mitgeteilt wurde auf fremde Länder, fremde Menschen, neue Umgebungen.
Ja, ja. Mein Vater hat sich damit beschäftigt und es waren immer neue Ziele. Mal ging es nach Portugal, mal in die Osttürkei, mal mit dem Opel Kadett in die Sahara. Und das waren eigentlich immer wieder ganz, ganz große Abenteuer, die mich als Kind, das war wahnsinnig toll, und tolle Sachen, die mir da eröffnet worden sind. Und auch eben in dieser Risikobereitschaft, da andere Kulturen sich einzulassen, irgendwie dann sich auch für Objekte und Sachen von dort zu interessieren. Ich weiß, wie wir Teppiche getauscht haben gegen irgendwelche Stereo-Geräte, die extra mitgenommen worden sind darunter, um da als Tauschware benutzt zu werden und so weiter. Und natürlich auf der anderen Seite auch noch verbunden mit diesen Urlauben war das Dokumentieren. Mein Vater war ein großer Super-8-Filmer. Da wurde unglaublich viel auch inszeniert in diesen Reisefilmen. Und die waren irgendwie natürlich auch so eine Art Prestigeobjekt, zu zeigen, wie einzigartig das ist, was man da gemacht hat. Das wurde dann irgendwelchen Kollegen oder Freunden an Filmeabenden vorgeführt. Und es war natürlich auch ein bisschen zweischneidig, weil man auf der einen Seite als Kind dann so damit geschauspielert hat, um dann nochmal eine Szene ein zweites Mal nachzudrehen, weil mein Vater das unbedingt aus einer anderen Perspektive nochmal das filmen wollte. Also irgendwie war dieses innere und äußere Darstellen der Familie mit all den Spannungen, die das da in sich birgt, auch in vielen Stellen toll, aber manchmal auch ein bisschen too much. Und da war natürlich dann dieses Rebellieren meinerseits auch vorprogrammiert.
Rebellieren, sagen Sie das Stichwort. Sie haben auch in einer Rockband gespielt in jungen Jahren. War das auch Teil dieser Rebellion? Sie lachen?
Ja, ich lache darüber natürlich. Es hat auch der erste und direkteste Weg daraus, dass man denkt, so man macht jetzt Rock und Hard Rock und irgendwie Progressive Rock. Aber es war auch eine sehr prägende Sache, weil man dann mit anderen Freunden zusammen Musik gemacht hat. Und dann orientiert man sich an seinen Idolen und macht dann irgendwie amerikanische Rockmusik. Ist ja das Problem auch des Krautrock, dass das nicht so richtig international ernst genommen worden ist. Aber eben dieses, ja, eben Nachspielen, Nachmachen eben anderer Stilrichtung führt irgendwann doch dazu, vielleicht zu so einem bestimmten Erkenntnismoment. Und ich erinnere mich, es gab die ersten Bands, die aus Moskau kamen und die aus irgendwelchen Gründen kamen, die das erste Mal nach Göttingen, nachdem sie dann eigentlich von Hamburg organisiert so eine ganze Tournee innerhalb Deutschlands gemacht haben. Und so kam Smokey Moo, die damals von Brian Eno produziert worden sind, so eine Moskauer, wirklich totale Hardcore-Band, kam dann nach Göttingen und wir waren von der Kulturbehörde Göttingen eingeladen, mit unserer Band da zu spielen und diese Russen zu begrüßen. Und wir haben uns gut mit denen verstanden, auch sind hinterher noch zusammen in den Übungsraum von uns gegangen. Aber als ich am nächsten Tag dann Smokey Moo live gesehen habe, muss ich gestehen, dass es mich so weggehauen hat, dass ich dachte, oh, irgendwie gibt es da noch mehr als... Das, da ist noch mehr dahinter.
Da wussten Sie, wo der Hammer hängt.
Genau. Auf einmal, ja, genau. Man hat einfach gemerkt, dass auch in Göttingen ist eine heile, eine schöne Welt, ist eine tolle Welt, um groß zu werden. Und auch dieses Umfeld von der Universität ist natürlich schön. Ja. Aber es war dann auch Zeit, woanders hinzugehen. Und ich bin dann nach Hamburg gegangen. Ja.
Herr Jankowski, Fleiß und Disziplin, waren das in Ihren jungen Jahren Begriffe, mit denen Sie zu tun hatten?
Ja, also eher so von meiner, der Seite meines Vaters wurde gesagt, ein Gymnasiast müsste 1,5 Stunden mindestens Hausaufgaben machen, egal was. Und dann versucht man sich da zwar ein bisschen rauszudrängen, aber der hatte einen starken Willen, mein Vater, der wollte das so. Und natürlich war es dann auch Zeit auszuziehen, aber ich muss sagen, mein Vater ist sehr früh gestorben. Eigentlich genau in dem Moment, wo ich dann angefangen habe, Kunst zu studieren, ist er gestorben und dann hatte ich auf einmal so eine ganz andere Freiheit. Das ist natürlich auch dramatisch, aber auf der anderen Seite war es für mich auch, glaube ich, sehr prägend, dass ich wusste, so wenn du jetzt Kunst machst, dann bist du da ganz schön auf dich alleine angewiesen und hast nicht ein Elternhaus da im Hintergrund, was dich dann schon irgendwie aufhängt.
Sie haben für eine Arbeit in Italien im Zusammenhang mit der Biennale italienische Fernsehwahrsagerinnen angerufen und sich ihre künstlerische Zukunft prophezeien lassen. Sie werden, Herr Jankowski, häufiger auch als Schelm oder als Narr der Kunstwelt bezeichnen. Das ist selbstverständlich als Lob gemeint. Sie halten den Mächtigen irgendwie den Spiegel vor. Ist das eine Haltung, die Sie aus Ihrer Kindheit und Jugend kennen?
Ja, also ich habe das gemerkt, dass meine Eltern sich so mit ihren Jobs nicht so identifiziert haben. Sie fanden das zwar einen guten Job zum Geld verdienen, aber ich habe da nicht viel drüber gehört, was da eigentlich genau passiert in der AOK oder in der Göttinger Sparkasse. Das hat was Gebrochenes auch in meinem Gefühl gehabt, dass ich da dachte, da macht jemand was, was er vielleicht so irgendwie nur so macht, weil er es macht. Also diese Utopie, dass man was mit dem Job zu tun hat, dass man da drin aufgeht und so weiter, das hat mich gereizt und hat mich eigentlich dann immer vorangetrieben, dass ich versucht habe, was zu machen, wo ich möglichst eigenverantwortlich in der Arbeit bin. Ob das am Ende so aufgeht, sind auch immer so Fragen, weil natürlich fangen überall Routinen an zu wirken und so auch natürlich bei mir. Aber diese Arbeit, auf die Sie anspielen, die spielt ja auch mit so einem Grauzonenbereich. Man ist auf der Biennale, was Tolles, man hat es irgendwie erreicht. Und dann fragt man aber so ganz kleinmütig, Fernsehwahrsager.
Werde ich mal berühmt.
Nach dem Schicksal, dass man einem da entgegenkommen soll. Auch wenn man mit Aberglauben nicht viel am Hut hat und aus der Kirche ausgetreten ist, irgendwo so einen kleinen Funken bleibt ja doch bestehen. Und man hört eigentlich gerne eine gute Prophezeiung, weil auch Prophezeiungen sind ja Bilder, die einem zugereicht werden und auf die man sich wieder bezieht. Insofern haben sie schon eine gewisse Macht und Power, die dann auch so im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung auch wahr werden. Und ein bisschen muss man sagen, war es in Venedig dann auch so, dass die Wahrsager gesagt haben, ich habe eine grandiose Zukunft vor mir als Künstler. Die hatte ich dann auch erstmal.
Und hat sich dann eingestellt.
Ging ganz gut auf danach, ja, genau.
Herr Jankowski, Sie sprechen so lebhaft von Ihrer Kindheit. Welche Rolle spielt denn die Erinnerung an die Kindheit heute für Ihr Schaffen?
Es ist immer wieder so ein Inspirationsmoment. Man hat Sachen, an die man sich erinnert und die erinnert man sich, wenn man Bilder hat, die man nicht loslässt. Und oft sind das solche ganz instinktiven Entscheidungen, warum man Weg einschlägt, auch für ein Kunstwerk, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Und natürlich ist es toll, eine Risikobereitschaft zu haben, und das wünscht man sich für ein Werk. Auf der anderen Seite muss man aber auch irgendwas wiedererkennen, was mit einem selber was zu tun hat und klingt. Und dann kommt die Struktur dazu, man denkt weiter und man baut weiter aus. Aber die erste Idee ist meistens die beste, merke ich beim Kunstmachen. Oft tendiert man dazu, Sachen komplexer und verschlüsselter dann zu machen. Aber das ist eigentlich was man sich aus der Kindheit vielleicht mitnimmt oder was man da hat, dass man Momente hat, die so ganz klar sind, da habe ich eine Neugier, in jede Richtung gehe ich. Ich habe gerne Knallkörper in Silvester gesammelt, die nicht explodiert sind. Ich denke Jahre später daran und mache daraus eine Arbeit, die Blindgänger. Oder ich habe es geliebt, mit Pfeil und Bogen zu schießen als Kind. Und wer geht in den Supermarkt mit Pfeil und Bogen? Das mache ich dann eben 10 Jahre später, weil ich mich daran erinnere, dass mir diese Beschäftigung so wahnsinnig viel Freude gemacht hat. Das ist irgendwie ein guter Steinbruch, aus dem man das rausholen kann immer wieder, ja. Auch aus den Problematiken, auch aus schwierigen Verhältnissen, auch aus der Angst zu scheitern vielleicht, ne, dass man in Venedig die Wahrsager sagt, dass man in dem Moment auch überlegt, ja, was hat da das verursacht, als Legastheniker in der Schule zu sein, der tendenziell in vielen Sprachen und in vielen der Fächer auch Probleme gestoßen ist, die erst nicht klar erkennbar waren, weil die Legasthenie da nicht gleich erkannt worden ist bei mir, hat mich das automatisch in andere Richtung gezogen, in die Musik oder in die Kunst oder in Archäologie wäre ich. Ich hätte auch gerne in die Archäologie gegangen. Aber das sind natürlich immer Sachen, wo man auch sagt, das ist der Weg des geringsten Widerstandes, weil man merkt, da kriegt man ein Feedback, was interessant ist, wo man angenommen wird. Und das sind Sachen, die habe ich auch in der Kindheit erfahren. Und ich glaube, so eine Art von Grundskepsis Formen gegenüber und Systemen gegenüber, das ist dieses Umdrehen von Machtmechanismen, die ich oft anwende, dass ich mich gerne verbrüdere mit Leuten, die nicht direkt in der mächtigen Position sind, sondern gucke, wie kann man durch diese Kunst in dem Rahmen der Kunst an Beziehungen arbeiten mit Menschen und Menschen zusammenbringen, die im neuen Kontext das machen, was sie immer machen, oder aber vielleicht in ihrem Kontext in dem Sinne bleiben, aber dann was anderes machen. Also es sind ja oft solche sozialen Geflechte, die ich da aufbaue in meinen Werken.
In unserer Fazitreihe Künstlerinnen und Kindheit, wie Kreativität entsteht, war unser Gesprächsgast heute der Konzept- und Aktionskünstler Christian Jankowski. Herr Jankowski, vielen Dank, guten Abend.
Guten Abend.
Und morgen werden wir in unserer Reihe den Maler und Videokünstler Martin Dammann hören. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage, und jetzt wollen wir nicht auf diesen Tag zurückblicken, sondern auf das ganze Jahr, auf die Opern- und Musikszene 2025. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs ist auch in diesem Jahr wieder weit rumgekommen. Er hat den Überblick und er ist jetzt zugeschaltet. Herr Fuchs, einen schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Rund 80 öffentlich finanzierte Musiktheater gibt es in Deutschland, von Annaberg und Aachen bis zum Theater Plauen-Zwickau. Das ist ja nach wie vor eine enorme, erfreuliche Vielfalt. Da gibt es die Leuchttürme in den Metropolen, selbstverständlich. Da gibt es aber auch diese kleineren Häuser in der sogenannten Provinz. Haben Sie gerade auch an kleineren Häusern vielleicht eine Aufführung erlebt, von der Sie positiv überrascht, vielleicht sogar begeistert waren, Herr Fuchs?
Absolut. Ich nehme einfach mal eines raus, nämlich das Theater Ulm. Und da gibt es einen Komponisten namens Charles Tournemire, den kannte kaum jemand, den kannten höchstens diejenigen, die ein bisschen sich im Orgelbereich vielleicht auskennen. Und der Intendant Kai Metzger, der hat vor 3 Jahren bereits ein Stück La Légende de Tristan ausgegraben. Das Stück ist Ende der 1920er Jahre schon geschrieben. Und jetzt in dieser Saison gab es ein Stück, das Ende der 30er Jahre fast vollendet wurde, aber dann in den Archiven verschwunden ist, und zwar eine Franziskusoper. Und das ist ein ganz spannender Komponist, der war auch eine Art weltlicher Mönch, ist mit seiner Frau in ein Kloster eingezogen, also eine ganz verrückte Biografie. Und leider sind seine Werke eben zu Lebzeiten, die szenischen Werke, kaum uraufgeführt worden. Und das ist eine ganz eigenständige Musik, einerseits süffig, andererseits spirituell, aber auch sehr karg, sehr kalt manchmal. Und ich denke, dass Ulm da mit dieser Ausgrabung dieser beiden Werke im Wortsinne etwas Epochales gelungen ist. Wir können, wenn wir schon bei den positiven Dingen sind, noch einmal ein mittelgroßes Haus schauen, nämlich an die Staatsoper Hannover. Da gab es ein Werk von Michael Wertmüller, Echo 72. Das bezieht sich auf das Attentat, das Olympia-Attentat in München, und ist aber durch den Text von Roland Schimmelpfennig und auch die Regie von Lydia Steyer transzendiert worden. Es ist die konkrete historische Maske gleichsam, die wir haben, aber gleichzeitig geht es um die Frage nach Gewalt im Sport, durch den Sport, Wettkampf, all diese Momente spielen eine Rolle. Das war ein sehr starker Beitrag, fand ich in diesem Jahr in einem mittelgroßen Haus.
Von Ulm und Hannover nun zu den großen Festivals, die Sie besucht haben, Herr Fuchs. Sind da Ihre großen Erwartungen erfüllt worden, in Bayreuth zum Beispiel oder in Salzburg, in Aix-en-Provence?
Also da gab es zunächst in Aix-en-Provence ein interessantes Debüt, der bei uns ja auch wirklich viel gespielte und viel gefeierte Theater-Schauspiel, Autor und Regisseur Robert Eick hat sein Operndebüt gegeben mit einem Stück, ja, einem Klassiker darf man nur wirklich nun sagen, nämlich Don Giovanni. Und Eick ist bekannt für Überschreibungen, für so ein bisschen wie Simon Stone, dass er Dinge eben vergegenwärtigt und mit einer eigenen Lesart der Gegenwart versieht. Das ist leider in diesem sehr merkwürdigen Durcheinander-Experiment, das da szenisch geboten war, in Eck überhaupt nicht aufgegangen. Das war ein Konzept, das sich nur durchs Programmheft erschlossen hat. Da war eher die Enttäuschung. Das ganze Festival wurde auch ja durch den Tod von Pierre Audi, dem langjährigen Intendanten, überschattet. In Bayreuth gab es sehr liebe, sehr harmlose Meistersinger von Nürnberg. Das war ein Fest, ein buntes, farbenreiches Fest, auch gut von Daniele Gatti dirigiert. Da kann man nicht meckern, muss man auch nicht, aber auch ein bisschen ein Fest der Harmlosigkeit. Während Salzburg dann durchaus Wechselhaftes geboten hat, von tollen Peter Oetwösch, Drei Schwestern etwa, bis hin zu, ja, aus meiner Sicht eher läppischen Aufführungen. Ulrich Rasche hat auf Drehscheiben Maria Stuarda von Donizetti dort inszeniert, was für mich gar nicht funktioniert hat. Also da war viel heiße Luft, aber auch manches gelungen, dialektisch könnte man sagen, das Ergebnis.
Im Gegensatz zum Theaterrepertoire ist ja das Opernrepertoire ziemlich begrenzt. Ein paar Dutzend Werke stehen immer wieder auf den Spielplänen. Deshalb die Frage nach neuen Stücken, Opernstücken, Musiktheaterstücken. Welche Uraufführung gab es denn, die Spuren hinterlassen hat bei Ihnen?
Der Tournemier in Ulm, witzigerweise, war ja sogar eine ganz, ganz späte Uraufführung.
Dieses alte Werk.
Dieses alte Werk, genauso wie eben Hannover. Aber es gibt ein Werk und das ist im Grunde die Inszenierung und die Aufführung des Jahres für mich gewesen. Die habe ich vor ein paar Tagen erst erlebt an der Semperoper in Dresden. Die Schneekönigin von Hans Abrahamsen. Das ist jetzt vor ein paar Jahren schon uraufgeführt worden, ist aber erst die dritte szenische Version. Immo Karaman hat das inszeniert, Titus Engel dirigiert, der übrigens auch den Wertmüller in Hannover gemacht hat, also Titus Engel, einer unserer besten Dirigenten, vor allen Dingen für die neue Musik. Und die Schneekönigin in der Sicht von Abrahamsen ist ein wunderbares Stück. Es ist einerseits durchaus die Geschichte von Andersen, andererseits aber auch hier eine Reflexion, eine Adoleszenzgeschichte, die die Regie in fantastischen Räumen wirklich dort in Szene gesetzt hat. Die Musik ist auf 100 Minuten klirrend konzentriert, dann wieder märchenhaft schwelgerisch. Das war ein Gesamtkunstwerk, wo auch mein skurrilster Theatermoment des Jahres war, als nämlich diese Klangflächen, dieses Reibende von Hans Abrahamsens Musik begonnen hat. Da hat mein Sitznachbar zur Linken sofort sein Telefon rausgenommen und das bei vollem Licht erstmal laufen lassen und E-Mails gecheckt. Ich habe ihn dann gebeten, das auszumachen, worauf er ganz cool sagte, ja, ich habe aber noch keinen Feierabend, die Aufführung beginnt zu früh.
Musiktheaterregie, das ist ja immer ein großes Thema. Haben da die namhaften Regisseure wieder mit starken Arbeiten gepunktet?
Da denke ich, ist das Problem, wenn wir auf Leute wie Barry Kosky, aber auch Dmitri Tschernjakow schauen oder Peter Sellers, dass die sehr, sehr viel machen und da in kurzer Zeit mehrere Arbeiten von den jeweiligen Regisseuren gesehen habe, die dann entweder sehr gelungen oder völlig misslungen waren aus meiner Sicht. Sellers hat eine Uraufführung in Aix gemacht, die ich sehr gut und intensiv fand. In Salzburg einen völligen Verhau, finde ich, so eine Mini-Oper rund um Arnold Schönbergs Erwartung. Das fand ich gar nichts. Und bei Tschernjakow ist es auch eigenartig. Da gibt es Aufführungen, man sitzt auf der Sesselkante und dann bin ich in Hamburg bei Ariadne auf Naxos und sehe wieder so einen dieser üblichen kalten Räume, in dem eine Personenfamilienaufstellung gemacht wird. Also das ist ein Konzept, mit dem er gleichsam an alle Stücke im Moment scheint mir rangeht. Und im Fall von Kosky gab es witzigerweise in Berlin interessanterweise ein Kafka-Projekt, das eher dem Schauspiel zuzurechnen ist, was ich sehr stark fand. Währenddessen bei anderen Produktionen und das gefühlt eine Premiere pro Monat, ja, bei Kosky ist es mir im Moment wirklich zu schrill, oberflächlich und zu boulevardesk.
Dann noch schnell das Stichwort Baltikum, Estland, Litauen, Lettland. Sie haben die drei Länder auch bereist, Herr Fuchs. Was haben Sie dort musikalisch erlebt?
Das war in diesem Jahr eben sehr besonders, weil wir zwei Jubilare noch haben, diese paar Tage dieses Jahres, nämlich Avo Pärt, 90. Geburtstag, da hat wirklich meinte man ganz Estland, auch die Küstenregion und natürlich auch die Hauptstadt, alle haben dort gefeiert und man hat den frühen Avopert auch mal zu hören bekommen, was ich interessant war. Das ist nicht dieses in Anführungszeichen New Age Easy Listening, was es ähnlich ist, aber manche meinen, das ist ja alles so neoklassisch, aber die ganz unterschiedlichen Pärt-Facetten zu erleben und auch übrigens die Konzentration des Publikums und die Bedeutung so einer kulturellen Ikone zu erleben vor Ort, das fand ich sehr, sehr eindrücklich. Während wir in Litauen einen etwas älteren Kollegen hatten, der wäre 150 geworden, nämlich Konstantinas Žurlionis, war auch Schriftsteller, Maler und eben Komponist. Und der wurde auch landesweit gefeiert. Ein Gesamtkunstwerker mit einer sehr spirituellen Komponente wie Pärt, die er hat. Und auch das ist so eine Figur, die für die nationale Identität total wichtig ist. Da sind sie im Taxi und können über eine Ausstellung in Kaunas sprechen, das eine Stunde entfernt ist von Vilnius. Und da sagt ihnen der Taxifahrer, ja, die läuft noch 3 Wochen. Also man merkt einfach diese Bedeutung von solchen Figuren auch für vielleicht gerade die etwas kleineren Länder. Und das war für mich in dem Jahr eigentlich was ganz, ganz Besonderes, das mal so vor Ort zu erleben.
Der Rückblick auf das Musikjahr 2025 von Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, Dankeschön, guten Abend.
Gerne, guten Abend.
Fazit.
Im September geriet das 3000 Einwohnerstädtchen Klütz in Mecklenburg nahe der Ostseeküste in die überregionalen Schlagzeilen. Unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann hat hier im Programm berichtet, was damals in Klütz bei Boltenhagen los war. Der Chef des dortigen Literaturhauses Uwe Jonsson hatte nämlich der Presse gesteckt, dass er den Publizisten Michel Friedmann von den für Oktober 2026 geplanten Hannah-Arendt-Tagen ausgeladen habe. Der Bürgermeister, so seine Begründung, habe Sicherheitsbedenken. Daraufhin ging Friedmann an die Öffentlichkeit und beklagte die vermeintlich antisemitisch gefärbte Entscheidung des Bürgermeisters und der Gemeindevertretung. Der PEN Berlin organisierte eine Kundgebung auf dem Klützer Markt unter den Teilnehmern Michel Friedmann und hunderte interessierte Bürger. Und nun, ein Vierteljahr später, was ist von der medial viel beachteten Affäre geblieben? Darüber möchte ich mit Silke Hasselmann sprechen, die sich jetzt noch einmal auf den Weg nach Klütz gemacht hat. Wie blicken denn, Frau Hasselmann, die Dorfbewohner heute auf die Geschehnisse im vergangenen September zurück?
Also was mir sehr schnell aufgefallen ist, von den Einwohnern mag kaum jemand seine Meinung sagen, jedenfalls nicht ins laufende Mikrofon. Das war im September schon ganz ähnlich. Ohne laufenden Rekorder, da sind sie schon eher gesprächsbereit. Und was sie mir gesagt haben, unter anderem in so einem kleinen Backladen, so einem Tante-Emma-Laden direkt am Rande des Marktes, ist, dass sie nach wie vor sehr verärgert sind und enttäuscht sind über die aus ihrer Sicht Vorurteile behaftete und eben deshalb falsche Darstellung ihres damaligen Bürgermeisters, der Stadtvertretung, der gesamten nordwestmecklenburgischen Region, die nämlich auch in der Presse und ganz überwiegend in den sozialen Medien wahlweise als antisemitisch, als rassistisch, als rechtsextrem bezeichnet worden ist. Diese Beobachtung hat auch Dieter Glockenbusch gemacht. Der wohnt zwar im 15 Kilometer entfernten Wismar, aber er hilft seit Jahren seiner Freundin beim Betreiben der kleinen, farbenfrohen Kunstgalerie nebst Flamenco-Café. Das befindet sich direkt am Klützer Marktplatz und er war zu einem längeren Gespräch bereit. Und als ich ihn gefragt habe, was ihm denn aus jenen Tagen rund um diese Ausladung Michel Friedmanns von den Hannah-Arendt-Tagen besonders in Erinnerung geblieben sei, da hat er mir Folgendes erzählt.
Es gab, als es zur Sprache kam, viele offene Worte von Leuten, die hier über die Straße gingen, die spontan sagten, wie sie das finden. Aber 2 Tage später haben offenbar die Leute beschlossen, möglichst nichts mehr zu sagen und waren sauer auf die Presse und dass überhaupt man so schlecht über sie geredet hat, sodass da seitdem ein großes Schweigen ist im Klützer Winkel. Das öffentliche Thema scheint sich jetzt mehr auf den Bau von Windrädern zu beschränken und da gibt es andere Sachen, die die Leute hier offenbar mehr interessieren.
Haben Sie das auch bemerkt, Frau Hasselmann?
Ja, also jedenfalls dem ersten Anschein nach ist das so. Von den vielen selbstgebastelten und gemalten Transparenten, Schildern, Sternchen, die zu dieser Pennkundgebung im September an vielen Häusern und Laternen rund um den Klützer Markt zu sehen waren, ist nichts mehr übrig. Weder die Bekenntnisse zur Weltoffenheit, zu Gastfreundschaft und auch nicht jene, die sich mit dem zurückgetretenen Bürgermeister solidarisiert haben, beziehungsweise den damaligen Literaturhauschef der Lüge bezichtigten. Andererseits sind auch mir in Klütz und Umgebung die vielen riesigen Aufsteller und Transparente in den Vorgärten und an Hausgiebeln aufgefallen mit zwei Botschaften. Die geplanten 250 Meter hohen Windkraftanlagen verschandeln den schönen Klützer Winkel, heißt es dort. Und die zweite, das gleiche gelte für die geplante 140 Hektar große Agri-Photovoltaik-Farm. Aber unter der Oberfläche ist die Sache für den einen oder anderen immer noch ein Thema. Zum Beispiel für diesen jungen Mann, der, wie er mir erzählt hat, wir trafen uns in der Galerie, der mir erzählt hat, dass er zurzeit auf Kurzurlaub mit seiner Frau ist und der immer noch Zweifel hegt daran, dass er damit das Richtige tut. Folgendes hat er gesagt.
Wir machen hier Urlaub. Wir haben uns überlegt, als wir dann im Vorfeld von der Ausleitung oder der nicht zustande kommen des Vertrages mit Michel Friedmann hier im Kulturhaus Uwe Johnson Würten, ob wir überhaupt hier Urlaub machen können. Also
Sie kommen nämlich woher?
Wir kommen nicht weit von aus Niedersachsen, ist nicht so weit. Ja. Naja, es ist ja kein Geheimnis, dass die Region hier doch auch relativ hohen Anteil hat an rechtsextremer Einstellung in der Bevölkerung. Das ist ja nun mal einfach Fakt. Es gibt auch ein Wahlergebnissen. Es gibt eine Reihe von völkischen Siedlern hier, gar nicht weit entfernt in Jameln, bekannt dafür. Und ja, das ist so die Einschätzung gewesen.
Ja, zumal Sie den Berichten vor allem in der überregionalen Presse auch entnommen haben, dass in Klütz bei der Kommunalwahl 24 über 30% der abgegebenen Stimmen auf die AfD gefallen waren und dass auch jetzt in Mecklenburg-Vorpommern ein sehr hoher Zuspruch für die AfD besteht. Und er und seine Frau erzählen, das war ganz klar mein Eindruck, auch zu jenen, die da einen direkten Zusammenhang sehen zu den Geschehnissen in Klütz. Und das ist genau das, was eben viele Bewohner dort so mächtig aufregt.
Was hat denn dieses Paar jetzt letztlich davon überzeugt, den Urlaub nicht abzusagen?
Ja, die Überlegung, so sagte er, dass es wohl doch besser sei, die, wie er sagt, guten Akteure mit dem Besuch, mit Zuspruch und auch mit der eigenen Kaufkraft zu stärken.
Was bleibt Ihrer Meinung nach von der Affäre für das Ansehen der Gemeinde, des Literaturhauses, der Kultur- und Kunstszene in der Region?
Ja, also zumindest gab es zwei folgenreiche Entscheidungen, die jetzt noch zu treffen sind. Im Februar muss ein neuer Bürgermeister gewählt werden, denn der 71-jährige parteilose Amtsinhaber Jürgen Mevius, der war im September im Zuge dieser Affäre zurückgetreten. Er hat gesagt, er wollte unter anderem nicht länger mit Heil Klütz sich ansprechen lassen und sich auch von dem damaligen Literaturhauschef nicht als Antisemiten beschimpfen lassen. Zudem wird ein neuer Literaturhausleiter gesucht, nachdem das Verhältnis zwischen Bürgermeister, Stadtvertretung einerseits und dem Literaturchef Oliver Hinz andererseits im Laufe dieser Affäre vollständig zerrüttet war. Und das soll zu Anfang kommenden Jahres passieren. Da wird der jetzt übergangsweise im Amt befindliche Bürgermeister wahrscheinlich einen Namen präsentieren. Auch Dieter Glockenbusch von der Klützer Kunstgalerie glaubt, dass Hinz im Umgang mit dem Thema zumindest nicht gut beraten war, aber erzählt zu jenen, die im Rückblick davon sprechen, dass seine Stadt nach der Friedmann-Ausladung eine PR-Chance, wie er sagt, verpasst habe.
Da war ich erstmal sehr enttäuscht, dass sowas überhaupt möglich ist. Hab dann aber gedacht, das ist für die Klützer eine Chance, Werbung zu machen für diese Region, indem man nicht, wie es dann passiert ist, darauf bestanden hat, sondern indem man Herrn Friedmann wieder eingeladen hätte. Zu bekennen, da ist was schiefgelaufen. Wir sind sehr bereit, das wieder gerade zu biegen und wirklich weltoffen und herzlich und gastfreundlich zu sein. Insofern ist es für mich eine verpasste Gelegenheit.
Sagt Dieter Glockenbusch. Das mecklenburgische Dorf Klütz, die Aufregung rund um das Uwe Johnson Literaturhaus und was davon geblieben ist von dieser Aufregung. Vielen Dank an unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Was mir heilig ist.
Heute beantwortet der französische Filmemacher François Ozon diese Frage. Im Januar kommt sein Film Der Fremde in die Kinos.
la religion catholique était très très présente. Pour moi aujourd'hui, j'ai été élevé aussi.
Die katholische Religion ist sehr wichtig für mich bis heute. Ich bin katholisch aufgewachsen und es ist Teil meiner ganz persönlichen Kultur.
Qui fait partie de ma culture personnelle. Mais c'est vrai que le cinéma est sacré pour moi.
Aber das Kino ist für mich heilig.
C'est un art total. C'est quelque chose que je respecte beaucoup.
Es ist die totale Kunst, die ich sehr hoch achte. Und ich fürchte um seine Zukunft, wenn ich mir anschaue, was auf den Plattformen läuft, wenn ich mir anschaue, was aus dem amerikanischen Kino geworden ist. Gerade junge Leute werden durch ganz neue Bilder kolonisiert.
Par des images.
Das macht mir Angst, wenn ich mir anschaue, welche Art von Bildkultur durch Instagram und TikTok verbreitet wird.
Avec les réseaux sociaux, avec TikTok, Instagram, tout ça.
Hey guys, today we're trying this new makeup brand from Sephora.
Oh my god. Moi, je pense que en fait aujourd'hui, c'est très difficile de capter l'attention.
Es wird immer schwieriger, die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu bündeln.
Le cinéma est sacré pour moi. J'ai découvert par hasard un film quand j'avais une dizaine d'années.
Dass Kino für mich heilig ist, das habe ich entdeckt, als ich so um die 10 Jahre alt war. Ich saß nachts heimlich beim Fernsehen. Damals gab es im französischen Fernsehen eine Reihe, die hieß Mitternachtskino. Und da lief eines Nachts Deutschland im Jahre Null von Roberto Rossellini. In dem Film geht es um einen deutschen Jungen, der versucht, in den Ruinen von Berlin zu überleben und der sich am Ende umbringt. Ich war davor mit meinen Eltern schon oft im Kino gewesen und ich habe Familienfilme oder Disney-Zeichentrickfilme gesehen. Aber dieser Film hat mich wirklich erschüttert. Weil ich da zum ersten Mal gespürt habe, dass Kino mehr ist als einfach nur Unterhaltung. Damals als kleiner Junge habe ich zum ersten Mal Kino erlebt, das berührt, das wirklich zu mir spricht und begriffen, was für eine Macht Kino hat. Et
c'est là que je pense que j'ai compris la puissance du cinéma.
Der französische Filmemacher François Ozon und seine Antwort auf die Frage, was ihm heilig ist. Morgen hören wir hier in Fazit den norwegischen Schriftsteller Jon Fosse. Den Tod eines weiteren Künstlers müssen wir an diesem Abend melden. Der Schauspieler Peter Sattmann ist im Alter von 77 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Sattmann spielte viele Jahre unter Klaus Peymann am Theater in Stuttgart und Bochum. Er wurde fernsehbekannt durch die Fernsehserien Rätsel der Sandbank und Der Prinz muss her. Er hatte Gastauftritte in den Krimiserien Der Alte und im Tatort. Peter Sattmann. Und jetzt hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Das Subjekt der Begierde, titelt die Frankfurter Allgemeine zum Tod von Brigitte Bardot. Und da fragt man sich natürlich sofort, warum nicht Objekt der Begierde? Mit Brigitte Bardot kam in den 50er Jahren ein neuer Typus des Filmstars auf die Leinwand. Die selbstbewusste, erotisch ungehemmte Verführerin, schreibt Andreas Kilb und erinnert an eine Szene mit Bardot aus Jean-Luc Godards Film »Die Verachtung« von 1963. Die Szene, in der sie neben Michel Piccoli auf dem Bett liegt und ihn fragt, ob er ihre Brüste, Schenkel, Schultern und alle anderen Teile ihres Körpers liebe, hat Filmgeschichte geschrieben. Als er alle Fragen gehorsam bejaht hat, wendet sie sich ab. Dieses Objekt seiner Begierde will sie nicht sein. Dann doch lieber Subjekt der Begierde. Cosima Lutz bezeichnet in ihrem Nachruf für die Welt Brigitte Bardot als den größten französischen Filmstar aller Zeiten und als eine Frau, die Tiere liebte und die Menschheit verachtete. Lutz schreibt: Um Brigitte Bardots Verwandlung vom zügellosen Männertraum zur zänkischen Alten zu verstehen, vom immer lockenden Weib zur radikalen Tierschützerin, die mehrmals wegen rassistischer Äußerungen verurteilt wurde, ist es vielleicht hilfreich zu akzeptieren, dass es womöglich gar keine Verwandlung gab. Die Frankfurter Rundschau versucht, in Titel und Untertitel beide Seiten der Französin einzufangen. Sinnlich gegen jede Vernunft. Zum Tod der Leinwandgöttin und Rechtspopulistin Brigitte Bardot. Ein Königreich für diese Frau, titelt die Süddeutsche Zeitung. Nicht etwa zu Brigitte Bardot, sondern zur ARD-Fernsehkorrespondentin Annette Dittert. Die hat jahrelang aus Großbritannien berichtet und mittlerweile die britische Staatsbürgerschaft erhalten. Ihren Korrespondentenjob hat sie nun gekündigt. Dagegen protestiert ihr vielleicht größter Fan, Claudius Seidel. Denn von Annette Dittert, wenn sie in der Tagesschau die Nachrichten aus England referierte und sortierte, fühlte man sich nicht nur angesprochen, schreibt Seidel. Man fühlte sich gemeint und sehr gut verstanden im eigenen Unverständnis für all die britischen Seltsamkeiten. Man fühlte sich sogar gemocht. Und so ruft Claudius Seidel in der SZ den Machern der Tagesschau zu: Protest, haltet sie! Kloppt es lieber ganz schnell in die Tonne, dieses Jahr 2025, das liest man aus den Worten von Friedrich Küppersbusch heraus. Eigentlich kommentiert der Beschreibungsakrobat für die Taz humorvoll die vorige Woche, dieses Mal aber das ganze Jahr. Herr Küppersbusch, was war schlecht in diesem Jahr? Die Versuchung zu denken, schlimmer kann es nicht werden, antwortet Friedrich Küppersbusch. Zum Schluss nichts Schlimmes, sondern lieber etwas erfreulich Kurioses. In der Frankfurter Allgemeinen erinnert Rainer Stamm an Maler, die ihre heute teils millionenschweren Werke damals Wind und Wetter aussetzten. So hätten die jungen Maler Konrad Lueck, Sigmar Polke und Gerhard Richter 1964 in einer Guerilla-Aktion namens Vorgartenausstellung ihre Gemälde im Garten der Wuppertaler Galerie Parnasse ausgestellt, beziehungsweise an Haus und Zaun angelehnt. Der norwegische Maler Edvard Munch liebte es, seine Bilder der Witterung auszusetzen, um ihnen den letzten Schliff zu verleihen, schreibt Stamm in der FAZ und zitiert, wie sich der Kunsthistoriker Kurt Glaser an einen Besuch bei Munch und an die bemalten Leinwände erinnerte, die draußen hingen. Während wir langsam von einem Bilde zum anderen schritten, begann Schnee zu fallen. Munch stapfte mit einem Strohwisch in der Hand umher, fegte bald das eine, bald das andere Bild ab, damit man es sehen konnte. Ich war etwas besorgt, dass der Schnee den Bildern schaden könnte. Aber Munch meinte: »Nein, nein, das sind die gewöhnt.«
Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.